Hallo und guten Morgen. Mein Name ist Lukas Rezer und ich bin Gemüsebauer in Heiligenhafen. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörer, einen ruhigen und angenehmen Sonntag, bevor morgen wieder die neue Woche startet. Heute ist Sonntag, der 5. Mai und nun erstmal viel Spaß mit Episode 152.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Am Wochenende kümmern wir uns hier bei Bäcker am Morgen um die etwas größeren Politikthemen. Und dafür brauchen wir natürlich den Mann für die großen Politikthemen, und zwar unseren Chefredakteur Lars Heider. Und der sitzt jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Lars.
Guten Morgen, Sebastian.
Ich hoffe, du kommst damit klar, dass nicht Marcel Becker hier sitzt, aber der weilt ja im Urlaub sonstig und, ich habe es angekündigt im Podcast, hat seiner Frau hoffentlich das größte Hochzeitstagsgeschenk gekauft, was möglich war. Ich werde fragen.
Sehr gut.
Auf jeden Fall, Lars, sprechen wir heute über Politiker, und zwar über die Politiker, die sich scheinbar etwas schwerer von ihren Ämtern trennen können. Was macht Macht mit Menschen, habe ich als Überschrift gewählt. Und wir sprechen auch gleichzeitig darüber, ob manchmal das sehr scharfe Schwert des Rücktritts nicht doch zu schnell gefordert wird. Anlass: ein paar Rücktritte und Nichtrücktritte der letzten Woche oder dieser Woche. Die Berliner Verkehrssenatorin, mal wieder ein Plagiatsrücktritt. Was hast du davon mitbekommen?
Ich habe es gelesen und habe dann sofort gedacht, erstmal habe ich gedacht, ist das die Senatorin, die ein Verhältnis mit dem regierenden Bürgermeister hat? Ist sie, glaube ich, nicht.
Nein.
Und das Zweite habe ich gedacht, oh, ich finde es ein bisschen, es nervt so ein bisschen, wenn man so viele Leute wie bei den Doktorarbeiten geschwindelt haben. Ich finde, man muss da nicht zwingend zurücktreten. Aber ich habe, kommen wir vielleicht später zu, sowieso zu Rücktritten eine ganz andere Meinung als die meisten anderen Menschen. Und können wir gerne nachher in Ruhe dann sagen. Aber ich glaube, ich habe mich nicht verstanden. War jetzt auch nicht, glaube ich, deutschlandweit jetzt nicht so ein großer Aufreger mehr.
Nee, war kein großer Aufreger. Ich glaube, der wirklich größte Aufreger, was Plagiate angeht, war Karl Theodor zu Gutenberg damals. Ist das der Rücktritt eines Politikers oder einer Politikerin, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder sagst du, da gibt es noch einen anderen, wo du sagst, Mensch, das war der Rücktritt des Jahrhunderts?
Nee, also einer der absurdesten Rücktritte war der von Annegret Kramp-Karrenbauer. Was zum Beispiel daran, also sie ist ja zurückgetreten vom Amt der CDU-Vorsitzenden. Mir ist es nochmal klar geworden, weil in der vergangenen Woche es eine Doku über Friedrich Merz gab, wo dann auch nochmal diese drei Versuche des Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender zu werden, dokumentiert wurden, unter anderem. Und dann dachte ich so, wie verrückt, wenn diese Frau nicht zurückgetreten wäre, aus einem Grund, an den ich mich nicht mehr erinnern kann, dann wäre sie wahrscheinlich heute Bundeskanzlerin. So, und da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, wenn man Politiker ist, dass man das Gegenteil von dem tut, was dann immer viel gefordert wird, sondern dass man wirklich auch heftigste Rückschläge und heftigste Niederlagen, dass man die durchsteht und dabei bleibt. Wer ist das beste Beispiel dafür?
Jetzt bin ich gespannt.
Olaf Scholz.
Das ist natürlich richtig. Der Kanzler ist, glaube ich, auch nach Robert Habeck oder mit Robert Habeck der Politiker in der aktuellen Regierung, der am meisten Rücktrittsforderungen kassiert.
Nee, aber es hätte auch tatsächlich, also muss man sagen, zumindest zwei Situationen gegeben, in denen die meisten anderen Menschen und Politiker zurückgetreten wären. Die erste war G20 in Hamburg 2017.
Aber hat er recht gehabt, nicht zurückzutreten?
Das weiß ich nicht. Er hat ja für sich gesagt hinterher, wenn jemand ums Leben gekommen wäre, wäre ich zurückgetreten. Das kann man natürlich hinterher gut sagen, wenn man weiß, es ist keiner ums Leben gekommen. Ich glaube, man hätte da zurücktreten können, wobei man sagen muss, es war nicht seine Veranstaltung. Sein Fehler war, das Ganze vorher
mit dem Hafengeburtstag
zum Beispiel zu vergleichen, wobei auch ich da immer wieder sage, er hat die Verkehrssituation gemeint und nicht das gesamte Ding. Also man hätte zurücktreten können, erste Situation. Die zweite Situation, erinnerst du dich, er ist ja angetreten, mit Clara Geiwitz Vorsitzender der SPD zu werden.
Und es sind Norbert Walter-Borjans und Saskia Essen geworden.
So, und ich weiß noch, wie zwei Wochen vor diesem Finale traf ich ihn in Berlin, und das war das einzige Mal, dass er angefangen hat, Journalisten in den Arm zu nehmen und zu herzen, weil er so überzeugt war, dass er gewinnt. Und normalerweise jeder andere normale Mensch in seiner Situation wäre irgendwie zurückgetreten oder hätte gesagt, nee, ich mach's nicht mehr. Und dann kann man halt sehen, wie wichtig ist es, nicht zu tun. Wäre er zurückgetreten, wäre er heute nicht Bundeskanzler. Und obwohl er diese beiden heftigen Rückschläge in seiner Karriere, man könnte jetzt auch noch andere, würden jetzt noch mit Cum-Ex kommen, da habe ich auch eine andere, ja, das war ja heute jetzt, aber so, Aber das Entscheidende ist, glaube ich, wenn du wirklich als Politiker erfolgreich sein willst, dann muss deine größte Eigenschaft sein, eben nicht bei jeder Kleinigkeit und auch nicht bei großen Sachen zurückzutreten. Weil was hast du als Politiker davon? Du kannst sagen, ich habe meine Ehre bewiesen und ich habe bewiesen, dass ich gesehen habe, dass ich einen Fehler gemacht habe und deshalb trete ich zurück. Und dann bist du, sagen die Leute vielleicht für einen Moment, ach ja, siehst du da endlich einer mal, aber dann bist du weg vom Fenster. Das heißt, wenn du Karriere machen möchtest als Politiker, dann darfst du eben eins nicht tun und das ist zurücktreten. Egal, was dir da entgegenspringt. Es sei denn wirklich, es sind Sachen, die nahe an einer Straftat oder so sind. Wobei, guck dir Donald Trump an. Also, wenn du erfolgreich haben willst, ist Rücktritt keine Kategorie.
Aber ist es dann so, dass diese Politiker auch denken, ich bin das Beste für dieses Land, ich kann nicht zurücktreten? Die gucken ja nicht nur auf ihre Karriere. Also ich bin zum Beispiel bei Angela Merkel immer überzeugt gewesen. Angela Merkel ist fest davon ausgegangen, es gibt derzeit keine bessere Bundeskanzlerin, keinen besseren Bundeskanzler als mich.
Ich glaube, anders geht es gar nicht. Wenn du das nicht denkst, dann, das wäre der Grund zu sagen, ich mache es nicht. Und ich glaube auch, dass Olaf Scholz damals angetreten ist als Kanzlerkandidat, weil er der festen Überzeugung war, dass niemand sich mit Politik besser auskennt als er in Deutschland, was in einigen Teilen stimmt. Und weil er eben dachte, ich kann es halt besser als die anderen, also muss ich es machen. Sonst nimmst du so ein Amt ja nicht. Sonst sagst du, lass es jemanden machen, der es besser kann. Und das finde ich, kann man niemandem vorwerfen.
Aber ist Olaf Scholz, um mal die Frage provokant zu stellen, ist Olaf Scholz der beste der drei Kandidaten für dich gewesen, wenn man wenn man Annalena Baerbock und Armin Laschet daneben stellt?
Absolut. Also in dem direkten Vergleich, da muss man ja gucken, wo kommen die her. Annalena Baerbock hatte gar keine Regierungserfahrung, so muss man sagen. Und Armin Laschet hatte natürlich die Erfahrung als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, aber natürlich nicht das Format von Olaf Scholz, der Vizekanzler gewesen war, Bundesfinanzminister, Bundesarbeitsminister, SPD-Generalsekretär, Bürgermeister in Hamburg irgendwie. Der war tatsächlich von diesen drei Kandidaten der Beste.
Und Olaf Scholz ist ja irgendwie auch der Politiker, muss ich sagen, der am längsten ja nie gegangen ist. Der war ja immer da.
Also genau.
Es gibt ja die berühmten Bilder von ihm noch mit Haaren, wo er da noch der ganz Linke war und sich dann immer mehr wandelte zum, ich weiß immer nicht, ob man sagen darf, langweiligen Olaf, aber es kommt mir immer so vor, als ob er jede Krise einfach stoisch durchsteht.
Und das ist das, was ich gesagt habe. Du musst sozusagen diese Resilienz, würde man heute sagen, haben, dass du diese Sachen überstehst. Er hat ja mal in einem bemerkenswerten Interview bei Markus Lanz gesagt, da ging es um die Frage, dass Friedrich Merz sich aus der Politik zurückgezogen hat, weil er gegen Angela Merkel verloren hat damals. Also weil die ihn verdrängt hat, muss man sagen, vom Fraktionsvorsitz im Bundestag. Da hat er ihn ja direkt oder indirekt als Waschlappen bezeichnet. Und das ist wirklich so, der hat dieses, und das macht ihn stark, dieses nicht aufgeben, nicht zurückschauen, niemals daran denken, dass er sein Ziel nicht erreichen könnte. Ne? Sonst, wie gesagt, was wäre die Alternative gewesen? Wenn er zurückgetreten wäre, wäre sein großer Wunsch, Bundeskanzler zu werden, niemals in Erfüllung gegangen. Und das Gleiche treibt ihn jetzt auch an, und das darf man nicht unterschätzen, das ist dieses, es unbedingt bleiben zu wollen. Es unbedingt werden zu wollen, ist vielleicht das Wichtigste, wenn du so ein Amt haben möchtest, und es unbedingt bleiben zu wollen, ist auch nicht zu unterschätzen. Und diesen Willen, den merken die Leute dir dann schon an. Und in dem Moment, wenn du auch nur an den Gedanken an einen Rücktritt, kannst du es vergessen. Es gibt übrigens noch andere Beispiele, finde ich, die ganz interessant sind, wo man denkt, erholt er sich davon? Lohnt es sich denn, so auf einen solchen Rücktritt zu verzichten? Philipp Amthor, du erinnerst dich an den Skandal um Philipp Amthor.
Genau, hey, die Aktien.
So, der ist bis heute im Geschäft, ist wieder in jeder Talkshow, ist wieder rehabilitiert, wenn du so willst. Auch das müssen wir ja mal lernen. Es ist ganz normal im Leben und auch in der Politik, dass Menschen nicht immer nur ganz oben sind, sondern auch mal ganz unten. Das heißt aber nicht, dass sie nicht plötzlich wieder, ne, man sieht sich immer zweimal im Leben, heißt es, plötzlich wieder oben ankommen können. Das gilt in der Politik, wie im Showbusiness, wie in der Wirtschaft. Insofern würde ich jedem Politiker raten, wirklich, wenn du nicht gezwungen wirst, zurückzutreten, von dir aus nicht zurückzutreten.
Aber wer zwingt einen denn noch? Und was ich mich eher frage, ist Philipp Amthor rehabilitiert oder hat die Öffentlichkeit das einfach vergessen, was da war?
Ja, so eine Mischung aus. Es wird ihm ja immer nachhängen. Also wird ja, ne, wenn du ihn googelst, wird immer drinstehen die Aktienaffäre, und bei Scholz wird immer Cum-Ex drinstehen, wobei da gar nichts bewiesen ist. Auch da muss man sagen, wer drängt dich raus? Es wird dann schwierig, wenn du merkst, du verlierst den Rückhalt in der eigenen Partei. Wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt nicht zurücktrete, die werden mich beim nächsten Mal nicht wieder aufstellen, die werden mich nicht wieder wählen und so. Da musst du gucken. Obwohl selbst das konnte Olaf Scholz nicht wissen. Sie haben ihn nicht gewollt als SPD-Vorsitzender. Wie wahrscheinlich war es, dass er doch Kanzlerkandidat werden würde? Und er war fest davon überzeugt. Auch das ist, glaube ich, wichtig. Du musst fest von dir überzeugt sein. Du musst dein größter Fan in gewisser Weise sein. Und wenn du dein größter Fan bist, dann wirst du nicht sagen, ich ziehe mich zurück, weil ich bin ja der Beste für diesen oder jenen Job. Und ich glaube, das macht dann den Unterschied zwischen denen, die diese Top-Führungsposition wirklich erreichen, und allen anderen.
Übrigens, was viele immer vergessen, es gab noch einen anderen SPD-Politiker, der unbedingt Vorsitzender werden sollte. Der hat auch mal in einem Interview dann gesagt, das hat ihn total getroffen, dass das nicht geworden ist. Karl Lauterbach wollte damals auch in diese Führungsriege.
Stimmt.
Ist es auch nicht geworden. Das sagt man ja immer so, ist das Meisterstück von Kevin Kühnert, der heute ganz eng mit Scholz zusammenarbeitet.
Genau, der dann auch irgendwie verstanden hat, also was, dass es ihm jetzt so nutzt und so. Ja, und gut, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach ist aber auch so eine Geschichte, wo du denkst, boah, wer hätte gedacht, dass der mal Bundesgesundheitsminister wird. Der ist es auch nur geworden, weil sozusagen der Druck aus der Öffentlichkeit so groß war. Und dann schließt sich der Kreis wieder zu dem Lieblingsthema von dem lieben Marcel, den ich auch herzlich im Urlaub grüße, der ja praktisch jede Minute damit rechnet, dass die Ampelkoalition zerbricht.
Und wer glaubt denn noch, dass die zerbricht?
Also er gehört dazu, und auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, Journalistenkollegen. Und das passiert halt nicht, weil alle drei Beteiligten wissen, wenn wir zurücktreten, sind wir weg vom Fenster. Und dann ist halt auch diese, du hast dann diese Macht nicht mehr. Und wenn du einmal, das hat Christian Lindner, da war mal in einem Podcast hier, und bevor die Mikrofone angehen, sagt er so sinngemäß, also das Wort hat er nicht benutzt, aber so, das ist so geil. Es ist so geil. Also geil hat er nicht gesagt, aber so, er merkt es ihm wie ihn das. Und das willst du auch nicht wieder loslassen, und deshalb trittst du auch nicht zurück.
Aber die FDP ist ja auch gerade ein gutes Thema. Was habe ich nur wieder diese alte Geschichte von dem Scheidungspapier gelesen, der berühmten sozialliberalen Koalition, Helmut Schmidt. Das Scheidungspapier damals, ich bin der Meinung, es war Graf Lambsdorff, der ihm das, oder Genscher, der ihm das überbracht hat, und dann zerbrach diese Koalition. Jetzt hat die FDP die große Wirtschaftswende ausgerufen. Und alle Zeitungen schrieben schon wieder, ist das Scheidungspapier, das neue? Gekommen ist gar nichts.
Nee, und was alle vergessen haben, also viele haben ja dann den Kollegen Markus Söder zitiert, der immer von dieser, das ist ja praktisch wie so ein Scheidungsantrag. Was alle vergessen haben, die FDP damals musste einfach nur zur CDU rübergehen und hatte dann eine andere Mehrheit. Das hätte die FDP heute gar nicht. Also insofern ist dieses Thema hat sich eigentlich erledigt. Das ist ja auch so ein Rücktritt von der Ampel. Also man kann einfach sagen, ein Rücktritt. Also dir verzeiht in der Politik, verzeihen dir die Leute oder vergessen relativ viel. Ein Rücktritt vergessen sie nie, weil sie denken, der muss ja irgendwie. Und du siehst, guck dir an, Annegret Kramp-Karrenbauer, die war Vorsitzende der CDU, designierte Nachfolgerin von Angela Merkel, Bundesverteidigungsministerin. Die spielt in der Politik heute gar keine Rolle mehr. Gar keine Rolle mehr. Selbst Armin Laschet, der bei der Kanzlerkandidatur so gescheitert ist, und ne, selbst der ist heute wieder da, ist als Abgeordneter, hat verschiedene Funktionen, taucht in Talkshows auf und so. Der ist auch nicht zurückgetreten. Also der Rücktritt, du musst dir einen Rücktritt genau überlegen, weil du immer wissen musst, in der Politik, wenn du zurückgetreten bist, dann war es das.
Es gibt halt wirklich wenig Geschichten von Comeback-Kids. Also du hast eins vorhin erwähnt, das ist Friedrich Merz. Der ja aber, dem haftet ja so ein bisschen dieses, wir haben den aus der Mottenkiste wieder geholt. Das wird ihm ja immer vorgeworfen. Der Mann aus den 90ern musste wiedergeholt werden, um jetzt die CDU zu retten. Aber so richtige Comeback-Kids, haben wir die in Deutschland?
Nee.
Wo der Amerikaner so drauf steht?
Und nee, also es gibt ja so, was die Deutschen natürlich lieben, ist, wenn einer wieder Phönix aus der Asche auftaucht. Da haben wir gute Beispiele für in der Musik, Udo Lindenberg, der quasi schon tot war. Also im wahrsten Sinne des Wortes tot, gleich mit 5 Promille ins Krankenhaus eingeliefert wurde, dessen Musik am Boden lag und der plötzlich in seiner zweiten Lebenshälfte, eigentlich in der dritte Hälfte gibt es nicht, also im letzten Drittel seines Lebens so erfolgreich wurde, wie er jetzt ist. Und bei Friedrich Merz muss man ja sagen, die Geschichte ist ja keine Geschichte eines klassischen Rückzugs, sondern der ist wirklich rausgedrängt worden von Angela Merkel. Und Friedrich Merz kommt mir so ein bisschen so vor wie der Graf von Monte Cristo, weißt du, der eingesperrt war und aus dem Gefängnis dann ausbricht und jetzt sich an allen rächt, die ihm das angetan haben. Und ich glaube, dass das Motiv halt nicht ausreicht. Das Motiv muss wirklich sein, dass du das Gefühl hast, du kannst es besser als alle anderen. Und dieses Motiv nehme ich Friedrich Merz nicht ab.
Aber das habe ich sowieso das Gefühl, dass die meisten das denken. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal in die USA guckt, es wurde immer gesagt, Hillary Clinton gegen Donald Trump, das sind die beiden unbeliebtesten Kandidaten. Joe Biden und Donald Trump schlagen sie im neuesten Duell. Mhm. Die mag ja kaum einer. Ein über 80-Jähriger tritt gegen einen knapp unter 80-Jährigen an. Aber ich habe das Gefühl, die sind beide felsenfest überzeugt, wenn die nicht Präsident werden, dann bricht die Welt zusammen.
Und du musst es zumindest nach außen zeigen, dass du, wenn du selbst nicht von dir so maximal überzeugt bist, wie sondern so viele andere Menschen. In Amerika finde ich es trotzdem natürlich, ist es ein Armutszeugnis, also puh, in einem solchen großen Land, wieso gibt's da nicht mehr Auswahl? Wieso? Das ist schon ein bisschen, könnte man jetzt über uns übrigens natürlich auch sagen, die beiden sind jetzt auch nicht gerade jung, Scholz ist Mitte 60, ich glaube Merz wird nächstes Jahr 70 und wenn jetzt morgen Neuwahl wäre, wäre er Kanzlerkandidat und alles spricht dafür, dass er Kanzlerkandidat wird. Ich habe mir diese Doku genau angeguckt und habe das Gefühl, da waren durchaus auch Zwischentöne dabei, dass er das nochmal genau analysiert, wer hat die besten Chancen. Und wenn dann rauskommt, dass so jemand wie Söder ist tatsächlich raus, aber wenn jemand wie Hendrik Wüst dann bessere Chancen hat, vielleicht, man weiß es nicht. Das wäre natürlich eine große Geste von Friedrich Merz. Aber am Ende wäre es halt auch ein kleiner Rücktritt und dann wäre er halt nicht Kanzler. Also deshalb immer, du musst voll durchziehen und deshalb ist ja auch immer, viele fragen sich immer, wenn man jetzt Politiker fragt, würden sie sich vorstellen, also Spitzenpolitiker, könnten sie sich vorstellen, Bundeskanzler zu werden? In dem Moment, wo der oder diejenige Nein sagt, ist sie eigentlich schon erledigt. Das ist so absurd. Hannelore Kraft war das als Ministerpräsidentin von NRW, die gesagt hat, nö, Berlin ist nicht meins. Das war der Anfang vom Ende ihrer politischen Karriere und das muss man sich immer bewusst sein, dass man dann lieber so Sätze sagt wie, ich bin sehr zufrieden mit meinem Job gerade und mein Platz ist in XYZ.
Das ist der Hauptsatz, der immer kommt. Also Daniel Günther sagt ja auch immer, mein Platz ist in Schleswig-Holstein. Ja. Das ist ja so dieses typische Politiker. Ich habe noch einen, der sich das mit einem Satz kaputt gemacht hat, Martin Schulz damals. Mhm. Würden Sie in ein Kabinett Angela Merkel eintreten? Wurde er vom Kollegen gefragt, sagte nein, auf keinen Fall. Zwei Wochen später wollte er Außenminister werden. Genau. Und das war ja der Heiland der SPD. Ich habe selten einen Politiker gesehen, der so rasiert wurde.
Ja, und da hast du das, übrigens, der ja auch noch immer aktiv ist. Und da hast du dieses andere Thema, ein ganz anderes Thema, aber dass du als Politiker halt immer aufpassen musst, was du sagst, weil jeder Satz irgendwann in irgendeiner Situation aus der Mottenkiste rausgeholt wird. Aber damals haben sie gesagt, so, wenn Journalisten, was ich furchtbar finde, Politiker fragen, können sie ausschließen, das? So, dann weiß man erstens über den Journalisten, okay, dir ist keine Frage mehr eingefallen oder keine gute, weil die Wahrheit ist, auf die Frage kannst du immer nur mit Nein antworten. Niemand kann irgendwas ausschließen. Also wenn du mich jetzt fragst, Lars, kannst du ausschließen, dass in der nächsten Sekunde dieses Studio zusammenbricht? Dann würde ich sagen, nein, ich kann es nicht ausschließen. Es kann sein, wenn uns ein Meteorit hier trifft, es kann sein. Wahrscheinlich ist es nicht, aber ich kann es nicht ausschließen. Und so ist es halt auch mit Politikern, die halt bei jedem dieser Sätze aufpassen müssen, dass nicht irgendwie in 5 Jahren, aber sagen Sie mal, damals haben Sie doch gesagt, deshalb möchte ich auch nicht mit denen tauschen und deshalb müssen wir uns auch nicht immer beschweren darüber, dass Politiker so reden, wie sie reden.
Also sind wir Journalisten dran schuld auch?
Ne, wir sind alle dran schuld. Wir sind als Bürger auch dran schuld, weil wir so hysterisch sind, weil wir irgendwie immer nur, es ist in Deutschland ja immer nur heiß oder kalt. Also dann ist dann kommt dieses Papier der FDP und ja, das ist jetzt das Ende der Ampelkoalition. Und
alles war bis Woche, jetzt das Ende der Ampelkoalition.
Genau. Und eine Woche später hat man es alles schon wieder vergessen. Und das war es übrigens, ich habe mit Scholz mal drüber gesprochen und der kann das gar nicht verstehen. Also der kann diese Hysterie nicht verstehen, weshalb es ja auch ein schönes, das erste Scholz'sche Gesetz, das seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann so kriegen, teilweise sogar auf ihrem Tischen stehen haben, ist, wir sind nie hysterisch und wir sind nie beleidigt. Und ich glaube, der erste Punkt ist der wichtigste. Du darfst halt wirklich nie hysterisch sein. Du musst auch die Dinge, die andere Leute über dich sagen, das musst du einfach abhaken und nicht lange dich mit beschäftigen, weil 2 Tage später ist das Spiel schon wieder ein ganz anderes.
Und mal, du kennst Scholz ja sehr gut. Du bist, glaube ich, einer der ihn am meisten beobachtet hat in den letzten Jahren. Ist Olaf Scholz überzeugt, dass seine Regierung gute Arbeit macht?
Ja.
Und zwar zu 100%.
Das weiß ich. Da würde er wahrscheinlich jetzt sagen, nee, jeder macht Fehler. Aber grundsätzlich, wenn er jetzt hier sitzen würde, würde er uns jetzt erzählen, wie hervorragend die vergangenen 2 Jahre waren, dass man das jetzt nur nicht sehen würde, weil es eine Umbruchphase ist. Und dass man aber in 5 bis 10 Jahren auf diese Zeit, oder vielleicht auch in 5 bis 15 Jahren auf diese Zeit zurückblicken wird und sagen, boah, da sind entscheidende Weichen gestellt worden, die damals wehgetan haben, die aber wichtig waren, dass es uns jetzt so geht, wie es uns geht. Vielleicht würde er es vergleichen mit der Agenda 2010, die ja Gerhard Schröder am Ende sein Amt gekostet hat. Also nein, er ist fest davon überzeugt, dass das, was er macht, richtig ist, und er würde jetzt ganz viele Sachen aufzählen, angefangen vom Mindestlohn bis hin natürlich zur Bewältigung der Krise. Ja, er ist überzeugt von dem, was er macht. Das ist und er hat aber eben nicht die Fähigkeit, aber ich frage mich, gibt es noch einen Politiker, der die Fähigkeit hat, weil wir die Regierenden so auseinandergenommen haben, dass egal, wer jetzt nachkommt, es schwierig haben wird. Und weißt du warum? Weil ja irgendwie sich ein Teil der Bevölkerung über diesen klassischen Weg der Medien, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Zeitung etc. informiert, die aber auch schon sehr kritisch mit der Regierung umgehen, sehr, sehr kritisch. Der andere Teil ist aber längst in einer anderen Wirklichkeit. Der hat Informationen, die mit den Informationen, über die wir hier sprechen, gar nichts zu tun haben, und die erreichst du gar nicht mehr, weder als Politiker noch als Journalist, sodass es auch, alle denken jetzt, es ist ein Problem der Ampelkoalition, dass sie so wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen wird. Und wenn wir erstmal dann, keine Ahnung, wenn Friedrich Merz Kanzler ist, nein, es wird genauso schwierig für den, und der wird in der gleichen Situation sein, wie Olaf Scholz und andere jetzt ist. Also das hängt mit den Umständen zusammen, in denen wir leben, und nicht so sehr mit den handelnden Personen, obwohl wir es gerade so denken.
Ich habe mal eine kleine Theorie von mir für dich. Mhm. Und zwar habe ich immer das Gefühl, die Deutschen sehen sich so ein bisschen nach Mutti. Und wir haben Mutti, also Angela Merkel, wie sie ja oft genannt wurde, eingetauscht im Prinzip gegen männliche Angela Merkel. Genau. Weil ich finde, dass Olaf Scholz und Angela Merkel vom Stil her sich nicht unterscheiden wirklich.
Das ist ja auch seine Strategie gewesen. Er hat ja damals gesagt, dass er antritt und das bei der Bundestagswahl 2021 und die Menschen feststellen werden, das wäre ja gar nicht so schlecht mit Angela Merkel. Und wer ist denn so ähnlich wie Angela Merkel? Und dann sagte Scholz, und dann sehen sie mich, also nicht mich, sondern Scholz, und ich bin ja so eine Art männliche Merkel. Das war seine Strategie und die ist ja damals aufgegangen. Deshalb gehöre ich auch zu denen, die sagen, wenn damals Markus Söder angetreten wäre, hätte Scholz trotzdem gewonnen. Weil die, genau wie du es beschrieben hast, die Sehnsucht ist ein großes Wort, aber viele Menschen wollten eigentlich, dass es so weitergeht wie mit Angela Merkel. Das hat sich übrigens auch geändert. Der Blick auf die Zeit von Angela Merkel, auf diese 16 Jahre, ist ein anderer heute als vor 2 Jahren. Aber damals hat halt Scholz genau auf diese Karte gesetzt und genau erkannt, wonach die Menschen sich gesehnt haben. Und ich glaube, umgekehrt ist es jetzt auch so fürs nächste Jahr. Scholz' Strategie ist ja zu sagen, Friedrich Merz ist derjenige, der ist so ein bisschen mehr so ein Raufbold. Ne, der könnte, also dem ist das alles nicht genug, was wir im Krieg machen. Und ihr müsst aufpassen, wenn ihr in den Krieg hineingezogen werden wollt, wenn ihr Gefahr laufen wollt, dann wählt Friedrich Merz. Ich stehe dafür, dass ich euch aus diesem Krieg raushalte. Und ich glaube, der hat da ein ganz gutes Gespür dafür, was den Menschen gerade wichtig ist. Gerade den Menschen, die Wahl 2025 entscheiden werden, das werden die Menschen hier über 60 sein und nicht die unter 60.
Wenn wir einmal noch den Bogen spannen zu einem anderen Politiker, wo die Rücktrittsforderungen gerade sehr hoch waren, dann gucken wir einmal auf Maximilian Krah. Mhm. Für die, die ihn nicht kennen, AfD-Spitzenkandidat der Europawahl. Mutmaßlicher Spion im eigenen Mitarbeiterstab, darf nicht mehr wirklich auftreten, Bestechungsgeld soll da geflossen werden. Ist da ein Rücktritt angebracht? Weil der wird ja jetzt versteckt.
Ja, nachdem, wenn das alles stimmt, wovon wir mal ausgehen, ja, so. Aber auch da gilt, wenn du zurücktrittst, dann war's das. Und wenn du jetzt in dieser Situation zurücktrittst, dann war's das vielleicht auch mit den großen Plänen der AfD bei der Europawahl. Insofern passiert das nicht. Und die Frage ist halt, hat das am Ende tatsächlich solche Auswirkungen auf die Wählerinnen und Wähler der AfD? Oder ist es für die ein weiteres, naja, klar, Leute, ne? Die etablierten Parteien, die etablierten Medien, natürlich, die schießen sich auf uns ein, da kommen solche Vorwürfe, das wird konstruiert und so weiter und so weiter. Es fällt in diesem Fall, glaube ich, schwieriger. Und man sieht auch schon in Umfragewerten in einigen, dass die AfD darunter wirklich leidet. Aber das wirklich zu vollziehen und den zurückzuziehen, ist dann ja letztlich ein Geständnis dessen, was der AfD in vielen Teilen der Medien und der Politik vorgeworfen wird. Und deshalb wird man es wahrscheinlich nicht machen.
In vielen Fällen habe ich das Gefühl, man würde jemanden gerne weghaben. Also ich hatte damals ganz klar das Gefühl, zum Beispiel der Karl Theodor zu Gutenberg hatte irgendwann sämtlichen Rückhalt verloren und war der Letzte, der an sich geglaubt hat. Ist das denn so einfach? Gut, die Bundeskanzlerin kann ihn entlassen, aber ist es so einfach, manche Politiker überhaupt vom Rücktritt zu überzeugen? Ich habe immer das Gefühl, manche Politiker sagen, ist mir doch egal, was die anderen denken, ich mache hier weiter.
Jetzt überlegen wir mal, was wäre, wenn er weitergemacht hätte? Was wäre gewesen? Also ist das so aus der Sicht von heute, damals war das, weil er irgendwie so der Erste war oder einer der Ersten, ich weiß nicht, ob er der Erste war, aber einer der Ersten, da war eine Doktorarbeit und dann kam dieses Ganze, ne, die großen Doktoren und dann noch mit adlig und sonst was.
Und dann war der ja eigentlich schon unser nächster Kanzler. Also wenn man ehrlich ist, war der Mann schon Kanzler.
Und der hatte natürlich das, ich habe ihn zweimal oder dreimal erlebt und dachte, wow, wie redet der denn? Das ist ja wirklich so, was hatten wir nicht, ne? Und dieser ganze Auftritt, also das war ja so ein bisschen so Obama-like und so. Und naja, das ist halt dann, ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen hat, ob er damit Deutschland einen Gefallen getan hat. Das Ganze, alle Menschen sind auch Menschen, die Fehler gemacht haben, die Rückschläge wegstecken mussten, die nicht alles in ihrem Leben richtig gemacht haben. Und ich meine, du denkst in dem Moment nicht, wo du da so eine Doktorarbeit schreibst oder irgendwas machst, denkst du nicht, oh Gott, vielleicht bin ich eines Tages mal Bundesverteidigungsminister und dann fragt mich einer so, oder keine Ahnung, wenn du als Kind bei Karstadt Kaugummi Klaus oder ich weiß nicht was. Du denkst ja nicht daran, dass du mal in die Situation kommen könntest, dass dein ganzes Leben durchleuchtet wird. Und deshalb, finde ich, sollte man da tatsächlich Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber es ist natürlich auch das Spiel, hat auch nachgelassen, das Spiel damals, dass der Druck so groß wurde, dass dann die Leute sagen, du musst, damit dieses aufhört, damit diese Berichterstattung aufhört, musst du zurücktreten. Und ich glaube, diese harte Rücktrittsberichterstattung, diese Journalisten, die das Gefühl haben, sie machen sich jetzt eine Kerbe in ihren Colt, das hat auch nachgelassen zum Glück, was auch daran liegt, dass es sozusagen das Medium, das die große Macht hat, nicht mehr gibt, was eigentlich eine ganz gute Erkenntnis ist.
Naja, wenn wir auf einen der größten Rücktritte in Deutschland der letzten Jahre gucken, ist das sicherlich Christian Wulff, Ex-Bundespräsident. Da haben wir ja das Medium mit den vier Buchstaben im grellen Rot, die Bild-Zeitung, die sicherlich einen großen, großen Anteil daran hatte, absolut, dass ein Christian Wulff zurückgetreten ist. Wobei man ja sagen muss, freigesprochen worden ist er am Ende trotzdem. Komplett.
Auch da, das ist ein sehr gutes Beispiel, auch da muss man sagen, war das jetzt ein schlechter Bundespräsident? Ich erinnere mich an seine Rede beim, wann war das denn, war das 2010, muss es ja gewesen sein, 3. Oktober 2010 in Bremen, mit der Islam gehört zu Deutschland. Das ist ein Satz, über den bis heute diskutiert wird. Ehrlich gesagt, das ist ein Satz, der weit vorausschauend war, der auch ein Thema adressiert hat, was das Entscheidende, eines der großen entscheidenden Themen ist und so. Und ich fand, er hat das gar nicht schlecht gemacht und er hätte einfach damals, aber wahrscheinlich hast du dann irgendwann keine Lust mehr, wenn der geblieben wäre, wäre der geblieben. Und wer weiß, ob er nicht doch wieder gewählt worden wäre. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber natürlich, er ist damals getrieben worden und er hat damals
geprügelt worden.
Und er hat damals natürlich, und alle haben sich dann drauf gestürzt und so. Und man fragt sich manchmal, weswegen eigentlich? So. Aber damals, es war eine andere Zeit. Die Macht der Bild-Zeitung war noch eine andere, die Macht von Springer war auch noch eine andere. Und diese Kumulation von publizistischer, journalistischer Macht, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Also wenn jetzt heute einer...
Oder ist anders verteilt, ist durch die sozialen Medien.
Ja, durch die sozialen Medien, aber durch neue Medien, die dazugekommen sind, durch Auflagen, die Bild-Zeitung, ich weiß nicht, was sie damals für eine Auflage hatte, lass sie 3-4 Millionen sein, die ist jetzt unter 1 Million gesunken. Und im Internet verflüchtigt sich das, da ist nicht die große Schlagzeile, die jeder vor Augen hat, sondern das ist jeder in seinem Gebiet unterwegs und so und zack hast du schon wieder eine neue Nachricht und du kannst auch anders gegensteuern und so. Also das wird so schnell, solche Kampagnen wird es wahrscheinlich nie wieder geben.
Ich habe das Gefühl, die Kampagnen sind kleiner geworden, weil inzwischen habe ich das Gefühl, es gibt mehr Rücktrittsforderungen wegen auch kleinerer Sachen, einfach durch die sozialen Medien. Also sind Rücktrittsforderungen fast schon so ein Ritual. Bei jeder Kleinigkeit muss irgendjemand sich hinstellen, der muss jetzt gehen.
Jetzt muss er gehen, genau.
Also ich glaube, Habeck musste in den letzten 2-3 Jahren 45 Mal gehen wegen jeder Sache.
Nimm mal in Hamburg und da gäbe es ja Andi Grote, der Innensenator, bei verschiedensten Sachen. Also da ist jetzt der Rücktritt. Und der Trick ist halt, erstens das zu überhören, du hast es sehr gut beschrieben, es wird inflationär Rücktritt gefordert, ne? Das ist so ein bisschen wie diese Frage mit dem Ausschließen, die auch inflationär gestellt wird. Also Rücktritt werden inflationär gefordert. Und entscheidend ist halt, dass du dann sagst, na, komm her. Ja. Ah, kenne ich, aber ist ja Quatsch.
Also wir sind abgestumpft als Öffentlichkeit.
Nee, wir sind nicht abgestumpft. Ich finde das eigentlich eine gute Entwicklung. Ich finde also wegen jeder Kleinigkeit zurückzutreten, ist nicht der richtige Weg. Ich finde, der richtige Weg ist zu sagen, okay, das habe ich falsch gemacht. Und dann kann man sich, wie Olaf Scholz damals, mit ein bisschen Druck, hat er sich entschuldigt wegen G20. Und ich finde, dass jeder Politiker auch irgendwie, ja, macht halt Fehler. Und wenn es nicht im Bereich ist, sich selbst eine Straftat oder sich selbst irgendwie Geld in die Taschen geschaffen haben oder Menschen schlecht behandelt zu haben oder so, aber wenn es im politischen Umfeld passiert und am Ende konnte er ja dann nichts. Nehmen wir an, jetzt in Hamburg wäre Donald Trump erschossen worden bei G20. Was kann Olaf Scholz dafür? Ich finde manchmal sowieso, dass dann sozusagen Ministerin oder Minister, Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten zurücktreten müssen für irgendetwas, was in irgendeiner Schule passiert ist oder so. Ist absurd, nur weil sie die Gesamtverantwortung haben. Und sagt man ja schön, ich übernehme selbstverständlich die Verantwortung. Du denkst ja, hä, du hast doch aber damit im Zweifel gar nichts zu tun. So, und da ich finde dieses, wir müssen mit der Rücktrittsforderung und mit Rücktritten extrem, extrem vorsichtig sein. Weil wir sonst im Zweifel auch niemanden mehr finden, der sowas macht, weil er sagt, oh, in die Situation möchte ich aber nicht kommen.
Ich habe jetzt noch drei, du musst jetzt dreimal spekulieren.
Spekulieren.
Was würde die Ampelregierung sprengen?
Nichts mehr. Also ich glaube wirklich, alles was da war, alles was das Potenzial hatte, das Größte hatte dieses Verfassungsgerichtsurteil, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Und ich glaube, wir sind dann jetzt an einem Punkt, weil die Bundestagswahl so nah dran ist.
Ich glaube, das wissen viele nicht, dies nächstes Jahr.
Nächstes Jahr. Und weil jetzt die Wahlkampagnen sind schon in der Vorbereitung, es ist alles vorbereitet. Ich glaube, dass es dazu nicht mehr kommen wird.
Und wenn wir jetzt auf 2025 gucken, wer ist 2025 nach der Wahl Hamburger Bürgermeister?
Hamburger Bürgermeister?
Ja, wer ist nächstes Jahr?
Peter Tschentscher.
100% sagst du? Also nein, warte, wir wollen ja nicht ausschließen, haben wir gesagt.
Nein.
Aber am wahrscheinlichsten würdest du sagen, Peter Tschentscher bleibt Bürgermeister.
Ja. Ja. Also wir werden ja in Hamburg bei der Bürgerschaftswahl die Situation haben, dass ja, okay. Also das ist die wahrscheinlichste Variante. Wir haben die Situation haben, die SPD wird nach allem, was man jetzt sagen kann, stärkste Partei sein, was sehr stark mit der Funktion des Bürgermeisters zu tun hat, der den Amtsbonus dann sozusagen schon aus der zweiten Legislaturperiode nach vorne trägt. Und die CDU und Grünen werden ungefähr gleich aufliegen. Was natürlich theoretisch sein kann, dass CDU und Grüne gemeinsam eine Regierung bilden könnten ohne die SPD. Da fehlen so ein paar Prozentpunkte.
Und dann ist die Wenn die FDP reinkommt?
Ja, die FDP wird ja nicht reinkommen. Also ja, aber es könnte ja reichen, meinetwegen die SPD hat irgendwie 30-35% und die anderen beiden haben 20-21-22%, dann kann das ja theoretisch reichen. Und dann kann es natürlich eine Situation geben, dass die grüne Spitzenkandidatin oder der CDU-Spitzenkandidat sagt, wollen wir nicht mal zusammen, mal ohne die SPD. So umgekehrt ist natürlich so, dass immer dann auch die Gefahr besteht, dass die SPD zu den Grünen sagt, wenn sie sowas mitmachen würde, wir können auch mit der CDU. Also aber die Wahrscheinlichkeit, Peter Tschentscher.
Und jetzt die Frage wirst du erwartet haben, wer ist denn nach der Bundestagswahl nächstes Jahr Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin?
Tja, das ist halt total schwer. Ich zitiere Olaf Scholz, der zu mir, hatten wir ein Gespräch in Berlin und dann nickte er mit dem Kopf noch hin und sagte, der auf keinen Fall. Und dann drehte ich mich um und hinter ihm stand Friedrich Merz. So weit lege ich mich. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Friedrich Merz Kanzler wird. Egal, das halte ich für, obwohl es ja so das Naheliegende ist, nee, das passiert nicht.
Also das ist ja auch das, was die CDU in jedes Mikrofon schreibt.
Alle, ja, aber ich glaube, genau das passiert nicht.
Lars, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.